wir haben einmal vor Ort trainiert am Samstag und es war beeindruckend. Leider war das Wetter nicht gut, es hat geregnet, wir konnten darum die ganze Location nicht richtig exploren, aber wir haben auf dem Practice Court und waren zweimal auf dem Main Court. Sonst versuchen wir hauptsächlich im Village, haben wir eine Basketballhalle mit 3x3.
Den ganzen Tag Basketball gucken und das Ganze per Livestream. 4 Spiele pro Tag. Es ist ein echter Traum. Die Olympischen Spiele sind losgegangen und ein weiterer Wettbewerb kommt jetzt sogar noch mit hinzu. Also ihr müsst nicht nur einen ganzen Tag gucken, sondern am besten noch einen zweiten Screen haben, um alles zu sehen. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Big Post Game, präsentiert von Kellogg's, was immer du machst. Wir machen Frühstück und einer ist mit am Start und das ist Robert aus München zugeschaltet. Ich grüße dich.
Stucky, grüß dich. Wo treffen wir dich heute an? Ich glaube, nach Ludwigsburg sieht das nicht aus.
Ah, nein, es ist nicht Ludwigsburg. Es ist im Allgäu bin ich unterwegs. Bin hier schon letztes Jahr, so ein bisschen auf Workation, arbeiten und Urlaub verbinden. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ich bin also im Allgäu. Das Internet ist entsprechend, wie man sich das vorstellt im Allgäu, aber ich hoffe trotzdem, dass unsere Folge irgendwie einigermaßen über die Bühne geht. Also im gleichen Bundesland sind wir schon auf jeden Fall schon mal, Robert. Und ich glaube auch, wenn wir einsteigen thematisch, sind wir auch schon auf einem ähnlichen Level, denn besser als aktuell wird es wahrscheinlich die nächsten paar Monate nicht, was den Basketball angeht, auf diesem hochklassigen Niveau und mit dieser Dichte an Spielen.
Nee, absolut nicht. Und vor allem auch mit diesen Erfolgserlebnissen, die beide deutschen Mannschaften bisher geliefert haben. Wir haben die Folge ja der Auftakt genannt. Die deutschen Männer bereits am Samstag ja ins olympische Turnier gestartet, haben ihren Pflichtsieg, so glaube ich, kann man ihn schon bezeichnen, gegen Japan eingefahren, 97-77. Da werden wir, glaube ich, später drüber sprechen. Aber rein in die Folge müssen wir, Stucky, meiner Ansicht nach, mit der Überraschung schlechthin im Basketballturnier der Frauen in jedem Fall, nämlich die deutsche Mannschaft schlägt Europameister Belgien 83-69 und zwar mit einem Start-Zielsieg. Und das war schon eine beeindruckende Vorstellung.
Auf jeden Fall, das finde ich auch gut. Lass uns mit den Frauen starten. Der angesprochene Start-Zielsieg ist das eine, das gebe ich dir voll recht. Das andere, wir hatten ja Romy Bär hier vor kurzem bei uns im Podcast. Wenn ihr die Folge nochmal hören möchtet, macht das auf jeden Fall. Klickt euch da rein. Das ist, glaube ich, die vorletzte Folge, die wir hatten. Und die hat uns gesagt, wir gelten vielleicht als Underdogs, also bei Journalisten und so, aber wir selbst sehen uns nicht als Underdogs in dieser Gruppe. Wir Journalisten können ja immer nur die Dinge beurteilen, die wir sehen, die wir mitbekommen und natürlich so ein bisschen aus der Historie raus beurteilen. Deswegen fiel es mir schwer, ehrlich gesagt, da tatsächlich dran zu glauben, dass die da unter die ersten zwei kommen können, allein von dieser Gruppenkonstellation her. Aber umso cooler finde ich es und deswegen auch umso heraushebenswerter, dass die Frauen es geschafft haben, da die Belgierinnen zu schlagen. Und das, wie du gesagt hast, nicht nur irgendwie, sondern vor allem auch dank einer brutal starken ersten Halbzeit, die sie da gespielt haben, quasi ohne Angst vor dem Gegner, ohne zu großen Respekt in dieses Spiel reingegangen und einfach mal den Europameister weggeklatscht. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen.
Ja, das war beeindruckend. Also dieser Start ins Spiel, allein schon im ersten Viertel, als die deutsche Mannschaft 25 Punkte aufgelegt hat, sich bis zur Halbzeit eine 21-Punkte-Führung erspielt hat, mit einer sehr, sehr kleinen Rotation. Darüber, glaube ich, können wir noch sprechen. Aber dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis, auch mit dem die deutsche Mannschaft gespielt hat, das fand ich extrem beeindruckend. Und da, finde ich, können wir schon auch eine Parallele zum Männerteam ziehen. Da hatten wir eine ganz klare Rollenverteilung innerhalb der Mannschaft. Jeder wusste genau, was er zu tun hat, was er nicht zu tun hat. Und das hat extrem gut funktioniert. Und da hat die deutsche Mannschaft die Auswahl Belgiens auch überrascht, meiner Ansicht nach. Mit kurzem Anpressen bei Einwurf an der Grundlinie der Belgierinnen. Mit Fastbreak-Basketball. Mit locker souverän ausgespielten Pick-and-Roll-Aktionen. Also das war eine sehr, sehr gute Mischung, die die deutsche Mannschaft da gebracht hat. Und sie haben dieses Spiel wirklich hoch verdient gewonnen.
Ich finde auch gerade die Kombination, wenn man das vergleicht mit den vorolympischen Qualifikationsturnieren, wo du, wenn es eng wurde, viel auf Satu Sabali, dem Ball gegeben hast und gesagt hast, mach, kämpf dich durch, mach das für uns, löst das irgendwie für uns. Ich finde, davon sind sie ein ganzes Stück weit weggekommen. Das ist nochmal so eine Parallelität zur Männermannschaft. Früher hatte auch Dennis Schröder irgendwie das Gefühl, er muss die Mannschaft alleine retten. Und je reifer er geworden ist, desto mehr versteht er es, dass dieser Teambasketball, wenn wir später auch nochmal besprechen, dieser Teambasketball eigentlich der King ist. Und dass es bei den Frauen auch der Teambasketball die Queen ist. Natürlich ist Satu Sabali eine Ausnahmekünstlerin, die immer gut spielt, die auch ihre Mitspielerinnen ins Spiel bringen kann, die auch im 1 gegen 1 unglaublich schwer ist zu stoppen, weil sie sehr körperlich ist. Aber ich finde, gerade an der Evolution von Leonie Fiebig über die letzten Jahre, was jetzt in diesem Spiel nochmal super deutlich wurde in der ersten Halbzeit, sieht man sehr deutlich, dass diese Mannschaft auch um Satu Sabali gewachsen ist, um eben diese Unterstützung liefern zu können, auch um ihr das Gefühl zu geben, sie muss es nicht alleine regeln, sondern da ist eine Leo Fiebig als Scharfschützin unterwegs. Mit welchem Selbstverständnis? Ich erinnere an diese Situation, wo sich die Belgierin nicht einig sind, wo sie angepresst wurden, was du schon gesagt hast. Und sie nimmt den Ball und wirft einfach den Dreier. So, die nimmt den Ball, die fackelt nicht, die überlegt gar nicht, sondern die schießt das Ding einfach rein, so. Und dieses Selbstverständnis, finde ich, ist nochmal ein bisschen größer geworden bei ihr jetzt, seit sie in der WNBA spielt. Und das einfach so als Supporting Cast noch um Satu Sabali rum, zusammen mit Niara Sabali, die auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat, weil sie eben körperlich nochmal eine andere Nummer ist. Das hat das Ganze ziemlich rund gemacht, fand ich, und die Frauen auch dorthin gebracht, wo sie jetzt sind, nämlich mit so, ich sag mal, einem halben Fuß in Paris.
Ich stimme dir voll und ganz zu, Stacki. Eine Person haben wir oder hast du in deiner Analyse meiner Ansicht nach vergessen. Und das ist für mich die Schlüsselspielerin in diesem System und das ist Alexis Peterson. Die Aufbauspielerin, das ist eine Spielerin, die macht wirklich den Unterschied. Und zwar in ganz vielerlei Hinsicht. Sie macht den Unterschied, indem sie das Spiel kontrolliert, indem sie aber auch Last von Satu, von Leonie Fiebig und so weiter wegnimmt, weil diejenigen jetzt die sind, die auch mal abseits des Balles agieren können. Sie bringt den Ball locker nach vorne, sie kann für sich selber kreieren, sie kann den Ball verteilen, das sieht man auch an ihren Zahlen. Sie hat 8 Assists gespielt. Sie kann das ganz klassische Pick-and-Roll spielen. Sie hat das Gespür dafür, wann der Pass kommen muss. Sie kann aber auch mal verrückte Sachen machen. Ich erinnere an einen Behind-the-Back-Pass, der dann mal funktioniert, mal aber nicht funktioniert. Aber sie bringt diese Überraschungsmomente ins Spiel. Und sie hat auch die Geschwindigkeit, die gegnerische Verteidigung zu attackieren, penetrate, kick in die Ecke, zum Beispiel auf Satu, die dann eben ihren starken Distanzwurf setzen kann oder eine Leonie Fiebig. Und davon hat die deutsche Mannschaft ganz extrem profitiert, weil eben auch Peterson diese Räume geschaffen hat für die erfolgreichen Distanzwürfe. Und das waren genau diese Würfe, die die deutsche Mannschaft getroffen hat, die die Belgierinnen nicht getroffen haben. Sie haben bis ins letzte Viertel keinen einzigen Dreier verwandelt. Deutschland stand bei 6 von 12 zwischendurch. Die Belgierinnen haben 11 Fehlversuche hintereinander geworfen. Und das sind Dinge, die kamen nicht von ungefähr, dass Belgien so schlecht wirft. Das kam aufgrund der deutschen Verteidigung und dass Deutschland so gut wirft, kam aufgrund sehr strukturierter Offensive zustande. Und das ist allen voran Verdienst von Alexis Peterson.
Bin ich auch voll bei dir, auch weil du dir als Leo Fiebig, als Satu Sabali nicht mehr die ganz großen Sorgen ums Ballhandling machen musst. Das war, fand ich, im vorolympischen Qualifikationsturnier auch häufig so eine kleine Schwachstelle noch, wo du dachtest, wenn viel Druck auf den Point Guard kommt, dann könnte es zu Problemen führen, dann hast du wenig Zeit für den Angriff vorne. In dem Fall ist es so, dass du dich da voll auf Alexis Peterson verlassen kannst und die eben auch dann die freien Leute findet, weil sie eben auch eine gefährliche 1 gegen 1 Spielerin ist. Also von daher ist das, finde ich, eine starke Kombination, die die Frauen da haben, und mit einem Sieg über Japan stehen sie schon in Paris, wenn ich das richtig weiß, weil sie dann jeweils zwei Spiele gewonnen haben und jeweils gegen Belgien und auch gegen die Japanerinnen den direkten Vergleich gewonnen haben. Würde dann nur bedeuten, falls es irgendwie noch zu einem Dreiervergleich kommt, aber zu dem kann es eigentlich nur kommen, wenn die Belgierinnen die USA schlagen, was sehr unwahrscheinlich ist, dass dann die Frauen schon nach Paris fahren dürfen. An welcher Position, das müssen wir noch rausfinden. Aber insgesamt stehen sie da schon an der Schwelle zu ihrem großen Ziel nach einer überragenden Leistung gegen eine richtig starke Mannschaft aus Belgien, die, glaube ich, auch nicht die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft der Frauen erwartet hat, die jetzt in den letzten Monaten stattgefunden hat, obwohl die sich ja kaum gesehen haben. Also das ist schon herausragend, was da in diesem ersten Spiel war. Und ich glaube, ihr merkt es auch an unserer Reaktion, dass wir leicht hyper sind von der gezeigten Leistung der Frauennationalmannschaft. Übrigens nicht nur wir, das kann ich sagen. Mir haben ganz viele Kumpels geschrieben, die halt viel Olympia gucken, aber eigentlich keine Basketballfans sind. Hey, wie krass ist diese Frauennationalmannschaft und wie viel Bock macht das auch, denen zuzugucken? Ich glaube, die Frauennationalmannschaft hat nicht nur uns mitgerissen, sondern ganz viele andere und hoffentlich tut sie das auch noch ein ganzes Stück weiter. Robert, lass uns noch über die Männer sprechen. Da ist es schon fast zu spät eigentlich, über diesen Sieg über Japan zu sprechen. Deswegen würde ich nur auf ein, zwei Punkte eingehen. Am besten, wenn wir vielleicht mal kurz über den Gesamteindruck sprechen bei diesem Spiel gegen die Japaner. Ich finde, die deutsche Nationalmannschaft hat es immer in der Hand gehabt, nochmal drei Schippen draufzulegen. Sie ist es eher gecruised und trotzdem war sie erfolgreich. Wie war dein Gesamteindruck?
Stucky, bevor ich dir meinen Gesamteindruck schildere, lass mich noch zwei Dinge zu den Damen sagen. Das wäre einmal eine gute Besserung an Nyara Sabali, die diesen doch heftigen Zusammenprall mit der Schulter von Leonie Fiebig hatte, mit einer leichten Gehirnerschütterung diagnostiziert wurde jetzt, was vielleicht sogar nur Glück im Unglück ist. Wir werden sehen, wie lange sie ausfällt. Also da Punkt 1, gute Besserung. Und Punkt 2, dickes Kompliment an Frieda Bühner, die als jüngste Spielerin im Kader dann einfach in die Rotation rückt und in 11 Minuten 11 Punkte auflegt. Ein Dreier, zwei And-Ones, ein Cut nach einem Baseline-Einwurf für den Korbleger. Also das war bockstark für eine Spielerin, die eigentlich das ganze Spiel auf der Bank sitzt, dann total ins kalte Wasser geworfen wird. Und das zeigt auch diese Mentalität, die diese deutsche Damen-Nationalmannschaft haben. Und das ist eine sehr, sehr gute Brücke zu den Herren, denn da stimmt die Mentalität auch. Das kennen wir schon von der Weltmeisterschaft. Und das war, wie du sagst, ein gecruiseder Auftakt gegen die Japaner. Ja, 97-77 gewinnt die deutsche Nationalmannschaft. Sie gewinnen jedes Viertel, bis auf Viertel Nummer 2, alle anderen Viertel auch relativ deutlich. Minuten gut verteilt, Gordy Herbert spielt seine Rotation aus im Endeffekt 10 Spielern, also Oscar da Silva und Nils Giffey sind die Spieler 10 und 11. Er sieht auch sich nicht gezwungen, diese Rotation trotz der deutlichen Führung am Ende gegen Japan aufzuweiten. Er verteilt die Minuten breit auf seinen Kader. Wir haben eigentlich alle Leistungsträger an Bord, was extrem wichtig ist. Dennis 13 und 12, ein Double-Double aufgelegt, 12 Assists. Er zeigt, dass der Ball nicht immer in seinen Händen sein muss, sondern er kann ihn verteilen. Und er hat viele Abnehmer. Franz Wagner, Daniel Theiss, Mo Wagner, alle zweistellig gescored. Isi Bonga zweistellig gescored, von der Bank kommend. Also das deutsche Spiel sieht, vor allem was die Offensive angeht, extrem gut aus, meiner Ansicht nach. Darauf lässt sich aufbauen. Wo sie ein bisschen noch eine Schippe drauflegen müssen, glaube ich, das ist die Verteidigung.
Das ist aber eine der Punkte gewesen, die ich meine mit lockerem Cruisen, dass sie da vielleicht noch nicht auf exzellentem Level waren, weil sie da einfach noch ein paar Schippen, glaube ich, übrig haben, weil sie auch wussten, dass sie die Japaner auch so bekommen. Ich denke, dass sie in der Verteidigung noch mal eins drauflegen werden. Das ist immens wichtig jetzt im nächsten Spiel, um schon vielleicht schon mal einen kurzen Blick vorauszuwerfen. Da geht es dann gegen die Brasilianer und zwar am 27. Juli. Was erzähle ich denn? Moment, das stimmt doch überhaupt nicht.
Stucky, am heutigen Dienstag, Folge erscheint, ganz genau. Dienstagabend 21 Uhr.
Exakt, so ist es.
Spielt Deutschland gegen Brasilien und kann auch hier schon den Einzug nach Paris perfekt machen. Mit einem Sieg wäre Deutschland auf jeden Fall im Viertelfinale.
Ja, und die Brasilianer hatten Probleme gegen Frankreich, offensiv in die Creation zu kommen. Defensiv sah das ganz gut aus, was sie da gegen Frankreich geleistet haben. Aber ich glaube, wenn die Deutschen es schaffen, die Brasilianer auch ja mit viel Druck zu verteidigen, dann fehlt den Brasilianern offensiv da der Durchschlag. Und dann wird es Deutschland, glaube ich, nicht besonders schwer haben, gegen die Brasilianer zu gewinnen, ohne die da jetzt zu unterschätzen. Aber wenn wir sagen, die Deutschen können noch 3 Schippen drauflegen und sie legen 2 drauf gegenüber dem, was sie gegen Japan gezeigt haben, dann sollte der Einzug da ins Viertelfinale kein Problem sein für die deutsche Nationalmannschaft mit einem Sieg über Brasilien. Franz Wagner so ein bisschen im Shooting-Slump, aber der wird da auch noch rauskommen. Das sind sich alle einig und das sind sich auch alle bewusst, dass das aktuell so ist. Und trotzdem kann er seine Mannschaft tragen. Und das nur vorhin, weil wir das kurz angerissen haben. Auch in diesem Spiel gegen Japan fand ich wieder sehr deutlich, wenn sie es schaffen, als Mannschaft zu spielen, Paint-Touches zu bekommen, den Ball zu teilen, Extrapässe zu spielen, dann ist die deutsche Nationalmannschaft die Mannschaft, die ganz weit kommen kann, wenn es niemand erzwingen muss im 1 gegen 1. Ich glaube, das wurde mal wieder deutlich gegen die Japaner.
Ja, und das wird auch gegen die Brasilianer jetzt umso wichtiger, denn die sind, was die Physis angeht, schon eine andere Hausnummer als Japan es war. Die haben mit Cristiano Felicio und Bruno Caboclo 2 sehr starke Center. Caboclo im ersten Spiel extrem unglücklich, hat sich wieder mit Fouls selber rausgenommen, aber Felicio bringt schon eine unheimliche Präsenz am Korb und da werden vor allem Daniel Theiss und Johannes Vogtmann gefragt sein, da dagegen zu halten und auch hier das deutsche Übergewicht quasi, ja, wirken zu lassen. Denn das, glaube ich, ist extrem wichtig im deutschen Spiel, diese Balance zu haben, Paint-Touches, wie du sagst, Punkte unterm Korb zu generieren und somit aber auch Räume zu schaffen für Dennis Schröder, für Franz Wagner auf dem Flügel, für den Andy Obst, der im Auftaktspiel noch kein Faktor war. Also da, glaube ich, ist die deutsche Mannschaft bestrebt, wieder eine ausgewogene Mischung zu finden, um die Brasilianer zu schlagen, die aber gegen Frankreich stellenweise schon aufblitzen haben lassen, vor allem in der ersten Halbzeit, dass sie wirklich gut sein können. Also ist ein Team, das deutlich stärker einzuschätzen ist als Japan und da muss Deutschland einfach gewappnet sein. Aber ich glaube, mit diesem Sieg im Rücken geht man als Favorit da ins Spiel.
Ja, und mit der richtigen Einstellung, dann passt es nämlich auch am defensiven Ende beim Rebound noch ein bisschen besser als gegen die Japaner. Und dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall drin, dass die deutsche Nationalmannschaft da den Sieg holt. Okay, dann lass uns noch ganz kurz einmal drüber fliegen über das olympische Basketballturnier der Männer. Ist ja losgegangen mit einem echten Kracher. Spanien, Australien, das haben sich die Australier geholt, die in sehr guter Form sind, wie ich finde. Ich habe das Spiel ganz gesehen und fand die Australier wirklich richtig, richtig gut. Das hat echt brutal Spaß gemacht, den zuzuschauen. Die Amerikaner gewinnen hoch gegen die Serben, die nur mit Nikola Jokic auf einer Höhe waren. Ist ja irre, ne? Hat Plus-Minus-Wert von 0 Nikola Jokic. Und ohne ihn haben sie dann die anderen, was waren es, 22 am Schluss, glaube ich.
Wow. Minus 26.
Oder 26 sogar.
Ja, das fand ich schon auch beeindruckend, dieses Spiel der Amerikaner gegen die Serben. Das liest sich sehr eindeutig, 26 Punkte plus. Aber ich finde, die Amis mussten schon richtig gut spielen. Vor allem in der ersten Halbzeit extrem hohe Quoten werfen, um diese Führung zu haben, die nicht groß war zur Halbzeit. Da haben sie sich am Ende über die lange Strecke durchgesetzt, aber sie wurden schon gefordert von den Serben. Also das war kein so richtiger Selbstläufer, aber das war natürlich schon das vermeintliche Schlüsselspiel in dieser Gruppe C mit den Amerikanern und den Serben, was schon vielleicht ein bisschen den Weg weist, dass die Amerikaner in dieser Gruppe als Gruppensieger, wahrscheinlich sogar als bester Gruppensieger der 3 Gruppen durchgehen wird, wo wir dann ja schon wieder beim Blick nach Paris wären, denn die beiden besten Gruppensieger können sich ja nicht direkt treffen vor dem Endspiel.
Deswegen wäre es wichtig, dass Deutschland auch Gruppensieger wird und am besten natürlich deutlich, aber alles Wunschkonzert. Mal gucken, ob es dann tatsächlich auch so kommt. Ansonsten natürlich der Basketballplan gespickt mit Topspielen noch und nöcher. Die Kanadier gewinnen knapp gegen die Griechen mit 7 Punkten. Der Südsudan holt den ersten olympischen Erfolg überhaupt gegen Puerto Rico, gewinnen die nämlich mit 11 Punkten. Und die Serben damit natürlich schon mal so ein bisschen unter Druck, weil sie eben gegen die Vereinigten Staaten verloren haben. Ja, bei den Frauen die Serben übrigens erfolgreich gewesen, gewinnen da gegen Puerto Rico mit 3 Punkten Unterschied. Nigeria gewinnt sehr überraschend gegen Australien. Die waren eigentlich überhaupt nicht gerankt, aber gewinnt trotzdem gegen die Australierinnen. Deutschland, Belgien haben wir schon besprochen. Und jetzt gab es noch zwei Ergebnisse am späten Montagabend. Kanada unterliegt, sorry, deutlich gegen Frankreich. Und die USA gewinnen deutlich gegen Japan. Das ist dann wieder die Deutschlandgruppe, da das nächste Spiel dann Deutschland gegen Japan bei den Frauen. Ansonsten solltet ihr, wenn ihr den Podcast hört, direkt den Fernseher einschalten, denn um 11 Uhr gibt es bereits wieder Basketball, und zwar Spanien gegen Griechenland. Das erste Spiel, dann Kanada, Australien, dann Japan, Frankreich und dann Brasilien, Deutschland. Ich habe es gesagt, den ganzen Tag Basketball ist fast schon eine Pflicht, das sich reinzuziehen. Gut, das ist also mal ein Update zum olympischen Basketballturnier im 5 gegen 5. Und über 3x3 haben wir bisher noch relativ wenig gesprochen. Und das hatte einfach damit zu tun, dass das 3x3-Turnier der Frauen noch nicht losgegangen ist. Das ist jetzt aber der Fall am Dienstag, heute Abend, 17:30. Deswegen habe ich gesagt, ihr braucht vielleicht sogar noch einen zweiten Screen. Also 17:30 geht's da los für die DBB 3x3 Frauen, und zwar gegen die USA. Das ist auch gleichzeitig unsere Kellogg's Crunch Time. Da wird's zum nächsten Mal richtig knusprig. Da solltet ihr also unbedingt einschalten. Und was die 3x3 Frauen von diesem Turnier erwarten und wieso ihre Unterkunft ganz ausgezeichnet ist, das hat Rupert Fabig mit Svenja Brunkhorst besprochen, und das Interview, das hört ihr jetzt.
Svenja Brunkhorst, wo erwische ich dich gerade?
Hi, ja, du erwünschst mich im Olympic Village, im Zimmer. Fahne hängt, wie man sieht. Genau, also ja, ich bin gerade aufs Zimmer gegangen.
Wie ist es so im olympischen Dorf für dich?
Wahnsinn. Also die ersten Tage war auch wirklich ein bisschen Reizüberflutung. Jetzt hat man so langsam seinen Rhythmus gefunden, weiß, wo man in der Mensa am besten hingeht, um nicht stundenlang in der Schlange zu stehen. Ich habe auch das Gefühl, seit die Wettkämpfe losgegangen sind, dass es ein bisschen entspannter geworden ist. Aber ja, es ist ein unglaubliches Gefühl, und es macht sehr viel Freude, hier zu sein.
Und am Dienstag soll es noch mehr Freude machen. Dann startet ihr in den olympischen Wettkampf. Stehst du auch im olympischen Dorf einen Abend vorher? Also die Beachvolleyballer zum Beispiel haben das so gemacht. Der Verband hat ein Hotel nahe des Stadions angemietet, wo die Athleten dann die Nacht vorher nochmal übernachten könnten. Ihr bleibt im Olympic Village.
Wir bleiben komplett hier, ja.
Habt ihr eine Dreier-WG?
Eine Vierer-WG, also halt genau, alle vier sind zusammen
Ja.
und mit zwei Zimmern, und ja, genau, das ist, so sieht's aus hier.
Kommt ja gut hin. Wie ist es jetzt für dich, den Abend vor deinem olympischen Auftritt? Kribbelt
Ja,
so vorfreudig.
total vorfreudig. Also wir sind jetzt fast seit, ich glaube, 6 Tagen sind wir hier. Es ist Zeit, dass es losgeht. Ich habe gerade den Mädels zugeschaut beim 5 gegen 5, und ja, war super excited, und jetzt ist es auch für uns endlich Zeit, dass es losgeht.
Ist es für euch eine Motivation, dass sie gerade gewonnen haben bei 5 gegen 5?
Ah, das hat nichts miteinander zu tun. Ich freue mich einfach, dass die Mädels da einen historischen Sieg bei den Olympischen Spielen geholt haben. Ich freue mich unglaublich für das Team, und natürlich, wir wollen auch es denen nachmachen, auf jeden Fall.
Du hattest ja überlegt, 5 gegen 5, 3 gegen 3, jetzt, wo du deine ersten Eindrücke gesammelt hast, zumindest von 5 gegen 5 und aus dem olympischen Dorf, würdest du dich bereits bestätigt fühlen, dass 3x3 die richtige Entscheidung war?
Irgendwann muss man dahinter stehen, und ich habe mich jetzt für 3x3 entschieden. Ich finde es super hier. Ich freue mich drauf. Ich bin froh, mit den Mädels hier zu sein. Und spätestens, wenn es dann morgen am Place de la Concorde losgeht, das Venue ist mega, glaube ich, dass ich da irgendwie gar nicht drüber nachdenke, das oder das. Und es ist jetzt auch ganz, ganz wichtig, dass es einfach nur Fokus auf 3x3 ist.
Da lieferst du ja eigentlich schon das Stichwort. Ich finde diese Venues hier grandios. Also ich finde das super clever gemacht, dass die Pariser ihre ganzen wirklich sehr, sehr schönen Gebäude und Plätze richtig in das olympische Setting integriert haben. Das Beachvolleyballstadion im Eiffelturm, dann am
Ja.
Place de la Concorde eben diese sogenannten modernen Sportarten. Habt ihr bereits da trainiert?
Wir haben einmal vor Ort trainiert am Samstag, Und es war beeindruckend. Leider war das Wetter nicht gut. Es hat geregnet. Wir konnten darum die ganze Location nicht richtig exploren. Aber wir haben auf dem Practice Court und waren zweimal auf dem Main Court. Sonst versuchen wir hauptsächlich im Village, haben wir eine Basketballhalle mit 3x3 Courts. Eine der wenigen Sportarten, die nicht stundenlang zu ihren Trainingsstätten müssen. Und das ist ein großer Vorteil für uns, dass wir hier im Village beste Möglichkeiten haben und nicht extra noch, man hört von ganz, ganz vielen Sportarten, dass sie über eine Stunde unterwegs sind und da haben wir jetzt mit 5 Minuten Fußweg einen absoluten Jackpot gezogen.
Dann lass uns mal sportlich werden. Was ist von eurem 3x3-Turnier zu erwarten? Die 5 gegen 5 Mädels haben überrascht, da könnte es Richtung Viertelfinale gehen. Was ist bei euch drin?
Ja, ich habe auch im Vorfeld schon oft angesprochen um das ausgeglichene Teilnehmerfeld. Bei 3x3 ist immer sehr viel möglich. Ich glaube, jetzt in vielen Rankings sind wir nicht gerade weit vorne gerankt worden, aber auch, weil wir halt so ein bisschen Außenseiter sind. Aber wir haben viele Mannschaften jetzt auch in den letzten Wochen gespielt. Über die letzten Jahre im 3x3 sind wir auf jede Mannschaft schon mal getroffen und ich glaube, dass auch viele Upsets passieren können. Jeder kann irgendwie jeden schlagen und darum gibt es für mich nicht die ganz klaren Favoriten oder die ganz klaren Außenseiter. Und für uns ist es ja erstmal das Ziel, da jeder gegen jeden spielt. 1 und 2 ist direkt im Halbfinale, 7 und 8 ist raus. Also ist das Ziel ganz klar, nicht 7. oder 8. zu werden nach den ersten 7 Spielen. Und dann mal gucken, dann geht es immer um den Lucky Punch. Beim 3x3, wir haben es schon so oft gesehen, ist alles möglich.
Was zeigt denn euer Team aus? Was habt ihr für Stärken?
Ja, ich glaube, wir sind sehr vielseitig. Wir haben, glaube ich, alles jetzt ganz gut besetzt. Natürlich haben wir mit Elisa Mevius eine ganz neue Spielerin in unseren Reihen, die aber auch nochmal was ganz Neues bringt. Sie ist sehr athletisch, die ist so gesagt die Swaggy-Spielerin, die sehr One-on-One-lastig ist. Das, was wir davor nicht ganz so hatten. Und ja, Marie, Sunny und ich sind natürlich über die Jahre schon sehr eingespielt. Marie ist offensiv und defensiv sehr athletisch. Wir wissen um ihre Stärken. Sunny ist unser Go-To-Guy oder Go-To-Girl, weiß Und natürlich mit für mich ist sie meine Wunschspielerin. Ich liebe es, mit ihr zusammenzuspielen, aber auch mit Marie ist es über die Jahre echt extrem gut geworden. Und Elisa fügt sich da perfekt ein. Und ich glaube, wir haben echt einen guten Mix von Inside, Outside, von sehr taktischem Spiel, aber auch dann mal ein bisschen was anderes. Also wir sind, glaube ich, eine der wenigen Mannschaften, die sehr, sehr viel taktisch spielen und viel zeigen und darum haben wir auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten 3x3 Basketball-Style.
Was macht für dich die Faszination am 3x3 aus?
Ja, ich glaube, die Faszination hast du eben auch kurz einmal angesprochen über die Venues. Also wir leben davon, dass wir natürlich an ganz, ganz coolen Locations immer spielen. An was für Orten ich schon Basketball spielen durfte, hätte ich mir nie erdenken lassen. Und dann natürlich diese Emotionalität von 3x3, dass in diesen 10 Minuten einfach so viel passieren kann. Es ist so dynamisch, es ist so schnell, es passiert einfach so viel. Und das macht halt natürlich 3x3 aus. Und ich glaube, dass es ist natürlich so ein bisschen wie Beachvolleyball für Volleyball für uns. Wir versuchen auch da irgendwie so die nicht nur die kleine Schwester zu sein, dass wir da auch uns vielleicht über diese Olympischen Spiele zeigen, wie toll auch 3x3 ist.
Ja, Beachvolleyball ist ja mittlerweile schon gefühlt die große Schwester geworden vom normalen Volleyball, so populär wie das ist. Aber wer weiß, vielleicht kann es beim 3x3 auch in die Richtung gehen. Inwiefern nimmst du eine Professionalisierung wahr?
Ja, also ich glaube, dass es helfen kann, dass wir jetzt natürlich bei den Olympischen Spielen dabei sind, gerade im weiblichen Bereich. Die Strukturen in Deutschland sind natürlich noch ausbaufähig. Wir haben den Olympiastützpunkt in Niedersachsen und das ist das einzigste, so gesagt, professionelle Team. Wir sind natürlich sehr, sehr dankbar über die Förderstellen von der Bundeswehr. So finanziert sich unser Projekt, aber vielleicht ist es halt einfach wichtig, wir brauchen mehr Coaches, wir brauchen mehr Infrastruktur, es gibt keine eigene Liga so wirklich in Deutschland, wir haben kaum Teams, die wir jetzt auf die Women's Series schicken und so weiter, also es ist alles noch sehr, sehr ausbaufähig und vielleicht ist das jetzt auch ein Startschuss, dass die Leute sehen, okay, 3x3 hat extrem viel Potenzial und da wollen wir weiter diese Sportart pushen und genau, das ist, kann, glaube ich, ein Startschuss sein.
Startschuss in deine neue Karriere steht auch bevor. Ist es dir schon so ein bisschen bewusst geworden, dass es jetzt deine letzten professionellen Spiele demnächst sind?
Teils, teils. Manchmal realisiere ich das, dass es wirklich mein allerletztes Turnier ist und dann bin ich auch immer wieder überrascht, dass es das ist. Aber so an die Zukunft oder dass es dann danach aus ist, kann ich manchmal noch gar nicht so denken und will ich auch noch gar nicht denken. Ich will gerade total im Moment sein, aber ich glaube, es wird sehr, sehr komisch sein, zu wissen, dass es danach vorbei ist. Mhm.
Du, um es vielleicht einmal aufzuklären, du steigst dann nach Vollzeit als Managerin bei Albert Berlin ein. Generell, wenn man schaut, sich auf das gesamtdeutsche Basketballaufgebot hier bei Olympia, Damen, Herren wie 3x3, kann man schon davon sprechen, glaube ich, dass Berlin und wahrscheinlich auch Alba einen relativ großen Einfluss hat, wenn man sieht, wo die Spieler herkommen, wo sie zum Teil basketballerisch aufgewachsen sind.
Ja, auf jeden Fall. Bei den Männern natürlich ganz besonders. Also sehen wir, dass da extrem viele in der Alba-Schule waren oder irgendwann mal bei Alba Berlin gespielt haben. Im weiblichen Bereich ist ja noch Potenzial, aber auch jetzt einige Spielerinnen im Kader gewesen im Vorfeld. Und ich glaube auch, dass das jetzt mit der Heim-WM 2026 ein ganz, ganz wichtiger Standort in Deutschland sein kann und wird. Und ja, ich glaube, die Infrastruktur gibt sehr, sehr viel Potenzial, einen extrem guten Platz für Mädels in Deutschland Basketball zu spielen, weil ich glaube, viele entscheiden sich fürs Ausland, weil die Strukturen nicht ganz passen und da ist Alba, glaube ich, in ganz vielen Bereichen sehr weit vorne.
Jetzt wollen wir nicht über die Heim-WM und Alba sprechen, sondern mal kurz auf Olympia zurückkommen. Schaust du dir auch andere Sportarten an? Gibt es noch etwas, auf das du dich besonders freust?
Ja, bis jetzt hatten wir ein bisschen Pech. Wir hatten zweimal Karten also uns über das Portal geholt, Handball, Frauen und Beachvolleyball und jedes Mal ist es aufgrund von Verkehrssituationen oder Trainingsbedingungen haben wir es nicht geschafft, die Sessions wahrzunehmen. Jetzt ist natürlich 3x3, wir spielen jeden Tag, 5 Tage in Folge. Es ist sehr, sehr schwierig, was zu sehen. Wir sind hoffentlich, spielen wir am 5. noch und ich fliege erst am 7. zurück. Also hoffe ich am 6. 7. dann nochmal ein paar Competitions zu sehen. Und ja, aber bis jetzt war ich noch nicht ganz so glücklich an anderen Sportarten.
Umso mehr hoffen, dass ihr glücklich auf dem Court werdet. Svenja, ja, du musst los. Vielen, vielen Dank, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Und dann sehen wir uns die nächsten Tage auf dem Place de la Concorde.
Sehr cool. Dankeschön. Danke für deine Zeit.
Ciao, ciao. Ciao.
So, 3x3. Robert, eben, wie Svenja schon gesagt hat in diesem Interview, ich glaube, diese Gruppe ist so ausgeglichen. Die ersten beiden qualifizieren sich da direkt fürs Halbfinale. Platz 3 bis 6 geht dann nochmal über einen Play-In. Warum nicht? Also, ich sehe die Chancen nicht so schlecht für die Frauen.
Ja, also die Frauen im 5x5 haben es ja vorgemacht mit der Einstellung, warum nicht? Warum nicht den Europameister schlagen? Und ich glaube, genau in dieser Kerbe dürfen auch die 3x3-Damen schlagen. Warum nicht? Sie haben sich für dieses Turnier qualifiziert und zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, warum nicht? Warum sollte das nicht möglich sein?
Ja. Ich kann es dir nicht beantworten. Also entsprechend unser Hinweis hier nochmal, die Kellogg's Crunchtime 17:30, die deutschen Frauen im 3x3, dann im direkten Duell mit den USA. 21 Uhr gibt es dann die Männer im 5 gegen 5 gegen Brasilien und am Donnerstag um 11 Uhr spielen die Frauen schon ums Ticket für Paris. Die Spiele in Lille, ja, sehr gut besucht, über 20.000 waren da beim ersten Erfolg der Frauen und das wird auch bestimmt am Donnerstag um 11 Uhr so sein. Dann also Deutschland gegen Japan. Das sind die nächsten Spiele und uns, Robert, hört ihr das nächste Mal am kommenden Wochenende. Wann genau, steht noch nicht fest. Wir haben auf jeden Fall höchstwahrscheinlich einen hochkarätigen Gesprächsgast wieder mit dabei, der euch mit zusätzlichen Informationen verfolgen wird. Wahrscheinlich wieder direkt aus Paris und dann hören wir vielleicht auch mal wieder Ruppi, Der ist ganz schwer unterwegs da in Paris. Der hat viel, viel zu tun, nicht nur Basketball. Aber auf jeden Fall genießt er es und saugt es auf. Und deswegen ist er nur ab und zu mal hier dabei bei den Ausgaben. Aber das ist nicht weiter schlimm. Robert und ich halten die Stellung aus Deutschland. Gut, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basketball gucken. Robert, danke für deine Zeit. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bleibt sportlich und ciao, ciao.